Sie war es wirklich.
Es ist alles in Ordnung.
Die Stimme, meine Schwester, sie hat zu mir gesprochen.
Wo? Auf dem Klo?
Behandeln Sie mich nicht so, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Ich weiß genau, was ich gehört habe. Sie hat zu mir gesprochen.
Moment. Dr. Franklin?
Ja, bitte.
Entschuldigen Sie die Störung, Dr. Franklin, aber ich glaube, Mrs. Holligan braucht dringend Ihre Hilfe.
Ich bin mitten in den Vorbereitungen für eine Hypnose, Mrs. Peterson. Ich schicke Ihnen jemanden raus.
Es wird gleich jemand da sein, Mrs. Holligan.
Mrs. Holligan? Was bedrückt uns denn?
Auf der Toilette. Ich habe es mir nicht eingebildet. Sie hat mit mir gesprochen.
Moment, Moment.
Sie glauben mir nicht. Niemand glaubt mir.
Entschuldigen Sie. Sollten wir nicht mal auf der Toilette nachschauen?
Ich denke nicht, dass Sie sich da einmischen müssen, junger Mann. Mrs. Holligan befindet sich bei uns in ärztlicher Behandlung. Sie sollte sich einige Minuten ausruhen und alles andere Dr. Franklin
überlassen. Aber der junge Mann hat recht. Warum packt man das Problem nicht beim Schopf und schaut mal auf der Toilette nach?
Mr. Brian, Sie haben sich doch einen Termin bei Dr. Hendrickson geben lassen, oder? Wir alle wissen, dass er für allgemeine Medizin zuständig ist. Sie sind bei ihm Patient, ebenso dieser junge Mann hier. Diese Patientin jedoch unterliegt ausschließlich Dr. Franklins Obhut. Überlassen wir also der Psychotherapeutin die Entscheidung.
Ich weiß zwar nicht, was sich vor wenigen Minuten hinter dieser Toilettentür abgespielt hat, aber zumindest interessiert mich das weitaus mehr, als von Ihnen hinaus posaunen zu hören, wer bei wem in dieser Gemeinschaftspraxis in Behandlung ist. Ich werde jetzt auf der Toilette nachsehen.
Gehen Sie nicht allein!
Warten Sie, ich komme mit.
Auf der Damentoilette haben Sie nichts verloren. Ich werde mitgehen.
Und?
Es war niemand da.
Mrs. Peterson, geben Sie Mrs. Holligan für heute Nachmittag einen Termin bei Dr. Franklin. Sektor 7 Blau.
Hier, Mrs. Holligan, Ihr Termin.
Madam, kann ich Ihnen vielleicht helfen?
Mir kann scheinbar niemand helfen. Es war keine Halluzination. Ich weiß genau, was ich gehört habe, auch wenn die Ärzte hier anderer Meinung sind. Verfolgungswahn nennen sie es.
Vorausgesetzt, man lässt die Tatsache außer Acht, dass Stimmen nicht einfach aus dem Nichts ertönen. Weshalb waren sie denn derart aufgebracht?
Meine Schwester bedroht mich. Sie terrorisiert mich am Telefon, zerstört mein Haus und versucht, mich umzubringen. Sie wird keine Ruhe geben, bis ich unter der Erde liege.
Mrs. Holligan, meiner Ansicht nach ist es gar nicht verwunderlich, dass Sie die Stimme Ihrer Schwester bis hierher aufs Klo verfolgt. Angesichts der Situation finde ich es sogar verständlich. Ich weiß zwar nicht, was Dr. Franklin Ihnen rät, aber ich sehe eine Möglichkeit, den Terroranschlägen Ihrer Schwester ein Ende zu bereiten.
Wie willst du das denn anstellen?
Darf ich Sie bitten, uns den Fall zu übertragen? Meine Kollegen und ich, wir sind ein Detektivteam. Hier ist unsere Karte. Bitte.
Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Übernehmt den Fall, Jungs. Warte. Hier hast du meine Adresse.
Danke.
Und du meinst wirklich, ihr bekommt meine Schwester zu fassen, bevor sie mir etwas antun kann?
Also, den Erfolg können wir nicht garantieren, Madame. Aber wir versprechen, uns Mühe zu geben. Außerdem bin ich der Meinung, dass nicht Sie, sondern Ihre Schwester dringend psychiatrische Hilfe benötigt.
Da stimme ich voll und ganz mit dir überein. Die Sache hat nur einen kleinen Haken.
Und der wäre?
Meine Schwester ist schon seit 3 Monaten tot. Ich habe ihr eigenhändig auf dem Totenbett die Augen geschlossen. Sie hatte einen Gehirntumor. Und ich war froh, dass sie nun endlich nicht mehr leiden musste. Ich hätte mir einen angenehmeren Tod gewünscht, obwohl sie eine Tyrannin war.
Was für Gründe hatte sie denn?
Eifersucht und starke Minderwertigkeitskomplexe.
Auf wen war sie eifersüchtig?
Ach, auf alles. Vor allem auf mich. Sie war kleinwüchsig, musste immer zu mir, ihrer kleinen Schwester, aufschauen und fühlte sich stets benachteiligt. Dann kam der Gehirntumor und Metzler wurde zum Pflegefall. Ich kümmerte mich um sie, aber sie wusste, dass sie bald sterben würde und gönnte mir meine Gesundheit nicht. Keine Stunde verging ohne eine Schikane von ihr.
Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre auch mein Leben von Grund auf anders verlaufen. Und ich liege dann sicherlich nicht hier auf dem Sterbebett.
Zum Schluss bestand sie nur noch aus purem Hass. Eines Nachts war es dann soweit. Es tobte ein Gewitter und meine Schwester stöhnte vor Schmerzen. Ich eilte in ihr Zimmer und sie zitterte. Sie röchelte leise und dann sprach sie es aus.
Ich hasse dich, Abigail. Du hast mein ganzes Leben verpfuscht.
Nachdem ihre Schwester verstorben war, wie lange dauerte es, bis diese Terroranschläge anfingen?
2 Monate nach der Beerdigung bekam ich den ersten Anruf. Ich erinnere mich noch genau. Es war der 19. Juni, mein Geburtstag. Ich war gerade beim Kartoffelschälen. Da klingelte das Telefon.
Hallo? Hallo? Wer ist denn da?
Ich hasse dich. Du wirst bluten. Bitte nicht bluten.
Natürlich hatte ich mir vor Schreck mit dem Kartoffelmesser in den Finger geschnitten. Aber wie konnte sie das wissen?
Das ist allerdings seltsam.
Mr. Jonas?
Oh, einen Moment, Mrs. Holligan. Ich bin sofort wieder da, ja? Ja?
Hier sind die Röntgenbilder ihrer Lunge. Die Überweisung zum Lungenspezialisten steckt im Umschlag.
Ach, vielen Dank, Madam. Hä? Mrs. Holligan? Oh, Mist! Sie ist wohl im Fahrstuhl.
Kannst du nicht aufpassen?
Oh, Verzeihung, Sir. Ich hab sie nicht gesehen. Mrs. Holligan ist spurlos verschwunden.
Noch an diesem Nachmittag bestellte Justus seine beiden Kollegen Peter und Bob in die Zentrale.
Also Justus, ich kann ja verstehen, dass deine Neugier geweckt ist, ja? Aber meiner Ansicht nach sollten wir uns aus dieser Sache raushalten.
Bob hat recht.
Ja.
Ich denke, wir sollten die Frau Dr. Franklin überlassen. Mit psychisch kranken Menschen haben wir keinerlei Erfahrung. Die Sache ist mir zu heiß.
Und warum, wenn ich fragen darf? Es ist doch nicht mal bewiesen, ob Mrs. Holligan tatsächlich krank ist. Sie geht freiwillig zu dieser Psychotherapeutin.
Und was macht eigentlich eine Psychotherapeutin?
Sie beschäftigt sich mit Problemen von Menschen, die mit ihrer Realität und ihrer Umgebung nicht zurechtkommen. Zusammen mit dem Patienten versucht die Therapeutin eine Lösung zu finden.
Mir scheint die Dame dort besser aufgehoben zu sein als bei uns.
Ich folge wie immer meinem Instinktkollegen und der sagt mir, dass die Sache stinkt. Deshalb schlage ich vor, der Dame morgen Nachmittag einen Überraschungsbesuch abzustatten.
Also von mir aus. Aber wenn auch nur der leiseste Verdacht aufkommt, dass wir einem nicht vorhandenen Phantom nachjagen, schmeißen wir die Sache. Ist das klar?
Okay. Was ist mit dir, Bob?
Na schön, ich bin dabei. Die Dame persönlich in Augenschein zu nehmen, birgt ja kein Risiko, oder?
Ein Sommergewitter tobte, als die drei Fragezeichen mit Peters und G am nächsten Tag bei Mrs. Holligan ankamen.
Kollegen, das gibt's doch nicht. Das ist diese unheimliche Villa aus dem Hitchcock-Film Psycho. Und hier wohnt diese Mrs. Holligan. Wow.
Schon wieder Psycho.
Kommt.
Wow. Oh. Ist das jetzt hier?
Oh, Sauwetter.
Sieht aus, als wäre niemand zu Hause. Keine Klingel.
Ich klopf mal. Mrs. Holligan? Hallo? Sind Sie zu Hause?
Da rührt sich nichts.
Dann müssen wir später wieder...
Was wollt ihr?
Guten Tag, Mrs. Holligan. Sie erinnern sich doch an mich. Wir trafen uns gestern in der Praxis.
Was wollt ihr? Wir waren nicht verabredet.
Nicht im herkömmlichen Sinn. Aber sie gaben mir ihre Adresse.
Das weiß ich. Aber in diesem Haus gibt es nichts mehr aufzuklären. Geht jetzt bitte.
Hat Ihre Schwester von den Terroranschlägen abgelassen?
Ich möchte nicht mehr darüber reden. Besser gesagt, ich soll es nicht mehr tun.
Wer hat Ihnen das gesagt? Etwa Ihre Schwester?
Meine Therapeutin. Ich habe mich ausschließlich für Ihre Hilfe entschieden. Nehmt das nicht persönlich, aber ich brauche Ruhe.
Gehört das zum Therapieprogramm?
Ja, ich muss jetzt vergessen. Das ist ein wichtiger Teil der Therapie.
Hat sich noch etwas Merkwürdiges ereignet?
Diese Salamitaktik brauchst du bei mir gar nicht anzuwenden. Bitte geht jetzt und kommt nicht wieder.
Jetzt sehe ich dich das erste Mal sprachlos, Justus.
Irgendwas stimmt da nicht, Kollegen.
Der Fall ist nichts für uns. Lassen wir die Dame in Ruhe.
Wir können nichts unternehmen. Das ist die Aufgabe der Therapeutin.
Ihr habt wohl recht. Machen wir uns also zurück in unsere Zentrale.
Am Abend machten sich Bob und Peter auf den Heimweg und Justus begab sich ins Haus zum Abendessen.
Hat sich Emily wieder erholt, Mathilde?
Erholt? Wäre übertrieben.
Was ist denn mit deiner Freundin Emily?
Sie hatte doch diesen schweren Unfall. Die Ärzte damals stellten bei ihr außer den Knochenbrüchen noch eine weitaus schlimmere Krankheit fest. Krebs. Emily bestand darauf, nicht darüber zu reden. Sie wollte niemanden damit belasten, selbst mich nicht. Doch dann entschied sie sich zum Glück anders.
Wozu entschied sie sich?
Es gibt Chancen, diese Krankheit zu besiegen. Eine davon ist, dass sich Emily neben den Chemotherapien zusätzlich einer Gesprächstherapie unterzieht.
Also noch eine psychische Hilfe.
Die Gesprächstherapie ermöglicht es einem Patienten, seine Krankheit anzunehmen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Der seelische Zustand kann, wenn er im Gleichgewicht ist, die Heilung im Körper unterstützen.
Und ist es auf die Gesprächstherapie zurückzuführen, dass Emily dir ihre Krankheit anvertraut hat?
Allerdings. Die Therapeutin sagte ihr, dass Emily keine Gefühle unterdrücken soll, sondern frei darüber sprechen muss. Sie sollte sich nicht von ihren Mitmenschen isolieren.
Was würde denn passieren, wenn eine Therapeutin dem Patienten genau das Gegenteil verordnet?
So ein Unsinn! So etwas würde eine Therapeutin nicht verordnen. Das wäre ja geradezu verwerflich. Wer hätte denn so einen Unsinn erzählt?
Gestern kam ich mit einer Patientin von Dr. Franklin ins Gespräch.
Dr. Franklin war auch Emilys Therapeutin, eine absolute Expertin. Sie soll diesen Unsinn verordnet haben? Das glaubst du doch selbst nicht.
Justus hatte entschieden, am nächsten Tag eine weitere Besprechung mit seinen Kollegen in der Zentrale zu führen.
Wir hatten vereinbart, demokratisch abzustimmen. Bob und ich sind dagegen. Bob, nun sag doch mal was.
Warum ich denn schon wieder? Also, ich kann euch irgendwie beide verstehen.
Das darf doch wohl nicht wahr sein.
An Dr. Franklins Behandlungsmethode, ja, ist etwas oberfaul.
Könntest du uns das genauer erklären?
Ja, gerne. Dazu bin ich ja da, Peter. Ich habe mich nämlich vorhin in der Bibliothek schlau gemacht, ja? Moment. Hier, mein Notizheft. Also, das Phänomen Stimmen wahrzunehmen, ja, die andere Leute nicht hören können, ist nämlich verbreiteter, als ich angenommen hatte. Der Medizin ist es bis heute nicht gelungen, eine Erklärung dafür zu liefern. Dennoch zählt dieses Phänomen nicht zu den Geisteskrankheiten. Man kann nur eins mit Sicherheit sagen. Wenn die Menschen, die Stimmen hören, sich zurückziehen, dann werden die Stimmen lauter. Deswegen sollen sich die betroffenen Menschen ja nicht von ihren Mitmenschen isolieren. Dr. Franklins Behandlungsmethode, ja, ist daher sehr, sehr fragwürdig.
Tante Mathilda hält große Stücke auf Dr. Franklin. Ich frage mich, wie diese Therapeutin das Problem der alten Dame angehen will.
Vielleicht hat Mrs. Holligan uns einen Bären aufgebunden.
Ich denke, Mrs. Holligan hat uns nicht aus freien Stücken so abgefertigt. Entweder es war eine Vorsichtsmaßnahme oder sie wurde dazu gezwungen.
Wie kommst du da drauf?
Metzler Holligan scheint bei ihren Attacken nicht zimperlich vorzugehen. Vielleicht möchte uns Mrs. Holligan vor ihr schützen. Aber diese Schlussfolgerungen bringen uns nicht weiter. Wir müssen Mrs. Holligan dazu bewegen, die Karten offen auf den Tisch zu legen.
Willst du sie dazu zwingen?
In gewisser Weise schon. Wir starten einen zweiten Versuch. Wir fahren nach Malibu und konfrontieren die Dame mit unserem Wissen in puncto Gesprächstherapie. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Bekommen wir eine weitere Abfuhr, lassen wir die Finger von dem Fall. Aber wir werden uns diesmal keinen Korb holen.
Woher nimmst du deine Gewissheit?
Im Gegensatz zu Mrs. Holligan vertraue ich meiner inneren Stimme. Mrs. Holligan, ich weiß, dass Sie Ihre Ruhe haben wollen, aber ich habe mich mit einer Frage beschäftigt, die nur Sie mir beantworten können.
Und die wäre?
Was bedeutet Salamitaktik?
Stell dir vor, du hast dir vorgenommen abzunehmen. Du öffnest den Kühlschrank und greifst nach einer Salami.
Aha.
Eigentlich dürftest du sie nicht essen. Du schneidest dir aber trotzdem eine dünne Scheibe ab, weil du denkst, einmal ist keinmal. Das machst du so lange, bis du die Salami aufgegessen hast.
Ach so.
Genauso verhältst du dich mir gegenüber. Du versuchst Scheibchen für Scheibchen Informationen aus mir herauszuholen. Schnell! Metzler ist zurückgekehrt. Sie will mich umbringen. Das Klirren kam aus dem Obergeschoss.
Nach oben!
Die Tür zur Bibliothek steht offen. Vorsicht, hier liegen überall Glassplitter herum.
Das Fenster ist zerbrochen. Draußen ist niemand zu sehen. Wir sollten den Glaser verständigen.
Das ist alles, was dir dazu einfällt? Wo ist der Gegenstand, mit dem der Unbekannte die Scheibe zertrümmert hat?
Es gibt keine logische Erklärung für diese Dinge.
Ist das hier ein Speiseaufzug?
Ganz recht. Der Vorbesitzer dieses Hauses hat ihn allerdings stillgelegt.
Seid mal leise.
Das ist der Speiseaufzug. Aber das gibt es doch nicht.
Schnell, Kollegen. Runter in die Küche. Hier ist der Speiseaufzug. Er ist leer. Aber irgendjemand muss ihn in Bewegung gesetzt haben.
Aber wieso ist der Speiseaufzug denn offen? Die Klappen waren zugenagelt.
Wer besitzt einen Schlüssel zu diesem Haus?
Außer mir? Niemand.
Könnte sich jemand einen Nachschlüssel besorgt haben?
Ausgeschlossen. Die Nummer ist registriert.
Dann bleibt noch die Theorie, dass sich der Unbekannte auf eine andere Weise Zutritt zu diesem Haus verschafft hat. Möglicherweise ist er sogar noch hier.
Sag doch sowas nicht. Wo sollte er sich denn verstecken?
Ja, das Haus ist recht groß. Vielleicht steckt er im Schacht des Speiseaufzuges. Fährt dieses Ding bis in den Keller?
Hier gibt es keinen Keller.
So. Ich sehe beim Aufzug keinen Schalter.
Man muss an dieser Kordel hier ziehen.
Ach so, okay. im Schacht ist niemand, aber irgendwer muss an der Kordel gezogen haben. Kollegen, wir verteilen uns. Peter, du siehst dich draußen im Garten um. Wir nehmen währenddessen das Haus unter die Lupe.
Während Justus, Bob und Mrs. Holligan damit begannen, das Haus zu durchsuchen, ging Peter in den Garten und inspizierte das Gelände. Doch nirgends fand sich eine Spur. Niedergeschlagen saßen später alle im Wohnzimmer.
Mrs. Holligan, sind Sie eigentlich vermögend?
Du meinst, da hat es jemand auf mein Geld abgesehen? Da kann die Person aber lange warten. Ich habe alles in meinem Testament geregelt. Nach meinem Tod wird mein gesamter Besitz an eine Stiftung für Tumorkranke überschrieben.
Dann muss es wohl für die Terroranschläge andere Gründe geben. Vielleicht erlaubt sich jemand einen üblen Scherz. Immerhin ist das die Villa von Psycho.
Unsinn. Ich glaube nicht, dass Richard so weit gehen würde.
Wer ist Richard?
Ein alter Freund und zugleich fanatischer Fan alter Hollywood-Filme. Er hat dieses Haus hier nachbauen lassen. Er lebte über 30 Jahre hier.
Wo lebt er jetzt?
Er lebt jetzt mit seiner Frau in Italien. Er würde mich nie in den Wahnsinn treiben wollen. Er ist ein Freund und weiß, dass ich ein schwaches Herz habe.
Wer geht denn sonst noch in dem Haus ein und aus? Haben Sie eine Putzfrau oder kommen hin und wieder Freunde zu Besuch?
Noch kann ich mich selbst um meinen Haushalt kümmern. Und die Freunde, die ich hatte, leben nicht mehr.
So.
Metzler, sie ist es. Ich spüre es.
Drücken Sie die Lautsprechertaste.
Ja. Du sollst mich endlich in Ruhe lassen, Metzler.
Ich werde nicht eher ruhen, bis du das zeitliche Gesegnete hast. Ich werde mich rächen für das, was du mir angetan hast. Weglaufen nützt dir gar nichts, hörst du? Du kannst dich verkriechen wie eine Küchenschabe im Gebirg. Ich werde dich aufspüren und dich mit meinen Fingern zerquetschen. Das hast du dir alles selbst zuzuschreiben. Jetzt stehst du vor den Scherben.
Äußerst charmant, Ihre Schwester. War das hundertprozentig Ihre Stimme?
Da gibt es keinen Zweifel.
Da treibt jemand ein sadistisches Spiel mit Ihnen. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass Ihre Schwester daran beteiligt ist. Ich weiß, dass Metzler nicht mehr lebt, aber es könnte doch sein, dass sie ihre Sache vor ihrem Tod mit eingefädelt hat.
Und wie soll das bitte funktionieren?
Na, da lässt jemand ein Tonband mit ihrer Stimme abspielen.
Ich schneide mir in den Finger und meine Schwester gibt ihren Kommentar dazu ab. Wie soll das mit einem Tonband funktionieren? Ihr habt doch eben Metzlers Stimme gehört. So hustend und krächzend habe ich sie nur einmal erlebt, kurz vor ihrem Ende. Selbst Wochen vorher wäre sie für eine Verschwörung gegen mich nicht in der Lage gewesen.
Wenn Sie erlauben, dann ziehen wir uns jetzt zu einer Besprechung zurück.
Ich werde euch noch hinaus begleiten.
Ja.
Nanu? Da steckt ein Umschlag im Briefkasten.
Keine guten Nachrichten?
Hier, lies selbst.
Sehr geehrte Abigail Holligan, meine Eltern sind vor 4 Jahren bei einem Autounfall tödlich verunglückt und haben mich mit einer großen Lüge zurückgelassen. In ihrem Nachlass bin ich auf Unterlagen gestoßen, aus denen hervorgeht, dass ich adoptiert wurde. Ich wünsche mir nichts mehr, als meine leibliche Mutter sehen zu dürfen. Dein Sohn Ron. PS, ich melde mich wieder.
Bitte geht jetzt.
Ja.
Thank you.
Also, mich beschleicht der Verdacht, dass Mrs. Holligan mit diesen Attacken aus dem Weg geräumt werden soll. Ein Mordversuch in kleinen Etappen.
Aber wer auch immer diesen Spuk treibt, muss einen Nutzen aus der Sache ziehen können. Selbst wenn Metzler tatsächlich vor ihrem Tod diese Tonbänder besprochen hat, ja, wer brachte dann das Spielchen in Gang? Und wofür? Ich meine, Metzler hatte ihr Vermögen ihrer Schwester vererbt. Und hätte doch bestimmt diesen jetzigen Aufwand jemandem vergüten müssen.
Und dieses Erbe geht in die Stiftung für Tumorkranke über.
Ja, vielleicht weiß er davon nichts. Und ganz zufällig hat sich plötzlich der zur Adoption freigegebene Sohn gemeldet. Macht euch das nicht stutzig?
Du meinst, er steckt hinter der Sache?
Könnte sein. Vielleicht fand er heraus, dass seine leibliche Mutter vermögend ist und kann ihren natürlichen Tod nicht abwarten. Aber das ist nur Vermutung. Es interessiert mich, ob der Vater noch lebt und was Mrs. Holligan dazu zu sagen hat.
Vielleicht steckt aber auch dieser Richard dahinter.
Einer von uns sollte einen kleinen Psychologiekurs absolvieren. Ich möchte wissen, warum Dr. Franklin Mrs. Holligan untersagt hat, mit Außenstehenden zu sprechen. Irgendetwas muss sie doch damit bezwecken.
Ich melde mich freiwillig, Kollegen. Ich hau mich bei der Therapeutin auf die Couch und werde mal testen, was sie so drauf hat.
Ja, ausgezeichnet, Bob.
Bob hatte sich einen Termin bei Dr. Franklin geben lassen und saß 2 Tage später in ihrem Sprechzimmer. Wieder tobte ein Unwetter über der Stadt.
Es ist recht ungewöhnlich, dass mich ein junger Mann in deinem Alter aufsucht. Man sagte mir, dass es sich bei dir um einen dringenden Fall handelt. Jedenfalls konntest du nicht bis nächste Woche warten.
Offen gestanden bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie mir wirklich weiterhelfen können.
Es gibt für alles eine Lösung. Dein Problem wird dir schon geringfügiger erscheinen, wenn wir darüber gesprochen haben. Was bedrückt dich denn?
Na gut, also, ist jetzt nicht ganz einfach für mich, aber ich habe die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Ich bin mit Elizabeth jetzt 4 Jahre zusammen und wir sind wirklich, ja, wie füreinander geschaffen.
Worin drückt sich das aus?
Ja, wir haben in vielen Dingen die gleichen Ansichten, ja, und schätzen uns gegenseitig. Und außerdem lachen wir auch an denselben Stellen. Eigentlich müsste ich mich glücklich schätzen.
Dem ist aber nicht so. Was ist vorgefallen?
Tja. Ich habe mich in ein anderes Mädchen verknallt. Und ich war mir sicher, dass sie meine Gefühle erwidert, aber sie will mich nicht. Sie hat mir eine Abfuhr erteilt. Erste Reihe, erste Garnitur sozusagen. Sie sagte, ich soll mir keine Hoffnung machen. Aber ich glaube ihr nicht.
Und weshalb nicht?
Weil ich keine Lederhaut habe, Dr. Franklin.
Du wärst nicht der Erste, der der Illusion erliegt, seine Liebe wird erwidert. Wenn man zurückblickt, dann...
Ich will aber nicht zurückblicken. Ich vertraue meiner Wahrnehmung, ja? Und die sagt mir, dass Brenda mich liebt. Wenn ich meiner Wahrnehmung also nicht mehr trauen kann, was bleibt mir denn dann noch?
Ein in sich gehen. Und dazu muss man zurückblicken. Jeder Mensch hat im Leben mit Liebeskummer zu kämpfen. Das gehört nun mal dazu. Du musst den Schmerz aber zulassen. Nur so wirst du darüber hinwegkommen. Das nennt man Trauerarbeit leisten.
Sie empfindet etwas für mich und... Davon weiche ich nicht ab.
Wenn du wirklich so uneinsichtig bist, kann ich dir leider nicht helfen.
Ist das ihr letztes Wort?
Nicht ganz. Wir können es mit Hypnose versuchen. Wir könnten so ergründen, woher deine Gefühle und deine Uneinsichtigkeit herrühren. Vertrauen ist dabei das A und O. Hast du Elizabeth von deiner Liebe erzählt?
Sie weiß von nichts.
Sprichst du mit deinen Freunden darüber? Ich rate allen Patienten, dass sie sich mit ihren Problemen vor ihren Mitmenschen nicht verschließen. Man muss darüber sprechen.
Ohne Ausnahme?
Ohne Ausnahme. Wollen wir es mit der Hypnose probieren?
Einverstanden.
Gut. Übermorgen Nachmittag?
Ja, das geht.
Ach, Bob. Angenommen, Brenda würde mit dir zusammen sein wollen. Was wird dann mit Elizabeth?
Musik. In der Zentrale berichtete Bob von dem Gespräch mit Dr. Franklin. Wie erwartet, hielten seine Freunde den erwähnten Liebeskummer für einen geeigneten Schachzug. Später, das hatte er sich geschworen, würde er ihnen die Wahrheit mitteilen.
Und wie soll es jetzt weitergehen?
Wir werden uns Mrs. Holligan nochmal zur Brust nehmen. Am besten gleich. Wir werden zu einem weiteren Kernpunkt vordringen. Ihr Testament. Irgendjemand spekuliert auf ihr Vermögen. Da bin ich absolut sicher.
Hätte der Sohn ein Anrecht auf das Erbe?
Eine interessante Überlegung. Ich werde Mrs. Holligan anrufen und fragen, ob wir gleich vorbeikommen können. Mrs. Holligan, wir sind es, die drei Detektive. Wir sind gleich bei Ihnen. Was ist vorgefallen?
Das Telefon hat geklingelt. Und dieses Mal hörte ich Metzlers Stimme noch, bevor ich den Hörer abgenommen hatte.
Die drei Fragezeichen untersuchten kurze Zeit später bei Mrs. Holligan das Telefon und das Beistelltischchen. Doch nirgends war ein Lautsprecher zu finden.
Wir haben drei Verdächtige, Madam.
Wen meint ihr damit?
Die erste Person wäre Richard, von dem sie das Haus gekauft haben.
Was für ein Motiv sollte er denn haben?
Das ist eben das Problem. Wir würden gerne ihr Testament einsehen.
Wozu?
Sie sind nicht mehr die Jüngste, Madam, und Sie haben ein schwaches Herz. Jemand hat es auf Ihre Hinterlassenschaft abgesehen und deswegen diesen Spuk hier inszeniert.
Aber mein gesamtes Vermögen geht an die Tumorstiftung.
Und wie sieht es mit Ihrem Sohn aus?
Das war nicht fair, junger Mann. Die Zeiten waren damals anders als heute. Ein uneheliches Kind galt damals als Schande. Zumal der Vater sich kurz vor der Geburt aus dem Staub gemacht hat. Ich war 19 Jahre alt und schrecklich naiv. Meine Eltern drängten mich dazu, das Kind zur Adoption freizugeben. Das Ganze ist nun 54 Jahre her. Ich habe die Tat bereut, das schwöre ich. Ja, und dann plötzlich kam dieser Brief. Trotzdem sehe ich hier keinen Zusammenhang. Wer ist denn der dritte Verdächtige?
Dr. Franklin.
Ach, aber das ist doch lächerlich.
Ja, und wieso?
Weil sie sich für wichtigere Dinge als Geld interessiert. Ein Mensch, der sich unentgeltlich für andere Menschen einsetzt und den Mut aufbringt, Sterbehilfe zu leisten, kann wohl nicht daran interessiert sein, mich frühzeitig unter die Erde zu bringen.
Unentgeltlich? Und was meinen Sie mit Sterbehilfe?
Dr. Franklin hat Metzler in der letzten Phase ihres Lebens betreut. Selbst kurz vor Metzlers Ableben ließ es sich Dr. Franklin nicht nehmen, an ihrem Bett persönlich Trost zu schenken. Ohne Honorar. Und über Wochen hinweg? Sie kommt nicht in Frage. Oder glaubt ihr etwa, ich würde der Schirmherrin der Tumorstiftung auch nur einen Dollar hinterlassen, wenn ich nur den geringsten Zweifel an ihrer Loyalität hätte?
Wie war das bitte? Ihr gesamtes Vermögen geht an Dr. Franklin?
Nein, an ihre Tumorstiftung.
Wer hat das Testament denn aufgesetzt?
Der Notar Jack Cliffwater. Die Kanzlei ist in Santa Barbara.
Würden Sie uns das Testament denn wohl mal kurz zeigen?
Also gut, ausnahmsweise. Aber es ist nur eine Kopie. Das Original ist beim Notar hinterlegt. Das ist doch... Haltet mich jetzt nicht für wahnsinnig, aber die Kopie des Testaments ist gestohlen worden.
Wie bitte?
Das Original liegt doch beim Notar. Sie können ihn anrufen und ihn bitten, eine weitere Kopie davon anzufertigen.
Und zu dem Diebstahl sagt ihr gar nichts? Sollten wir nicht die Polizei verständigen?
Ich würde vorziehen, damit noch etwas zu warten. Vielleicht beobachtet der Fremde ihr Haus und wird vorsichtig, wenn die Polizei anrückt. Und das sollten wir im Augenblick noch vermeiden.
Könntest du das mal genauer erklären, Chef?
Wir müssen den großen Unbekannten aus der Reserve locken. Deshalb sollten wir jetzt mit Bedacht an die Sache gehen. Mrs. Holligan, warten Sie bitte noch 2 Tage, bevor Sie Mr. Cliffwater von dem Diebstahl der Kopie in Kenntnis setzen. Erzählen Sie bitte auch sonst niemandem etwas davon.
Diesen Satz kenne ich schon von Dr. Franklin.
Auch ihr erzählen Sie bitte nichts. Und das Allerwichtigste überhaupt. Keine Menschenseele darf davon erfahren, dass Sie uns als Detektive angeheuert haben. Kriegen Sie das in den nächsten 48 Stunden hin, Madam?
Natürlich.
Wir werden uns jetzt in unsere Zentrale zurückziehen und über die nächsten Schritte beratschlagen. Ach so, Warum hatte Dr. Franklin Ihnen eigentlich nahegelegt, sich zurückzuziehen?
Wegen meines Herzens. Es ist sehr schwach. Sie meinte, wenn ich mich zusätzlich noch mit anderen Leuten über Metzler unterhalte, bestünde die Gefahr, dass ich mich zu sehr aufrege.
Dr. Franklin hatte Bob in einen Raum geführt, an dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift Sektor 7 Blau angebracht war. In ihm stand eine Couch und ein seltsamer Apparat, den die Therapeutin nun mit einigen Steckern verkabelte.
Ich werde jetzt die Elektroden an deinem Kopf befestigen.
Das tut aber nicht weh, oder?
Du wirst nicht das Geringste spüren.
Ja, gut.
Die Elektroden sind einzig dazu da, deine Gehirnwellen aufzuzeichnen.
Und zu welchem Zweck?
Das Elektroenzephalogramm, das ist unser Apparat hier, überwacht während der Hypnose dein Gehirn. Während des Mikroschlafs verändern sich deine körperlichen Reaktionen. Der Blutdruck sinkt und der Stoffwechsel wird langsamer. Was aber am verblüffendsten ist, die Energien der Hirnwellen schalten von der linken auf die rechte Hirnhälfte um.
Und was bedeutet das?
Während unseres Wachzustandes, also jetzt, arbeitet unsere linke Gehirnhälfte. Sie bestimmt unser rationales Denken. Mit anderen Worten ausgedrückt, unsere Logik.
Und die rechte Hirnhälfte?
Ist zuständig für unser Unterbewusstsein, unsere Gefühle und Emotionen. Die Umschaltung von der rationalen zur emotionalen Seite bewirkt, dass die linke Gehirnhälfte quasi auf Sparflamme läuft. Und das bedeutet, dass ich mich näher an dein Unterbewusstsein herantasten kann.
Und Sie meinen wirklich, dass das funktioniert?
Du bist nicht der erste Patient auf dieser Couch. Bist du bereit? Fühlst du dich entspannt?
Ja, also meinetwegen, kann's losgehen.
Gut, dann dimme ich jetzt das Licht.
Okay.
Schließ deine Augen. Dein Körper wird leicht. Du spürst eine innere Wärme, die von dir Besitz ergreift und dich weit, weit vorträgt. Dein Atem wird ruhiger und du wirst müde. Deine innersten Gefühle lösen sich und wollen aus dir heraus. Du empfindest eine tiefe Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und Nähe.
Ja.
Vor deinem geistigen Auge erscheint Brenda. Sie lächelt dir zu und schließt dich langsam in ihre Arme.
Brenda.
Doch da sind auch deine Freunde, Justus und Peter. Ihr versucht, einer alten Dame zu helfen. Einer alten, kranken Dame, die Stimmen hört.
Ja.
Ihr versucht zu ergründen, woher diese Stimmen kommen. Ihr habt bereits die Ermittlungen aufgenommen, richtig?
Ja, wir müssen ihr doch helfen. Ich muss sie ablenken.
Wen musst du ablenken?
Na, Dr. Franklin. Sie darf davon nichts wissen.
Wir atmen ruhig und entspannt. Deine Freunde, wo sind die jetzt?
Das Testament. Wir müssen das Testament finden. Bloomingdale Road. Ich muss sie doch ablenken.
Ruhig, ganz ruhig. Du musst schlafen. Ah. Tief und angenehm schlafen. Oh. Große Schwierigkeiten.
Was ist vorgefallen?
Das kann ich dir nicht erklären. Wo bist du jetzt?
Immer noch in L.A. Ich wollte aber gleich zurückfahren. Was ist denn los?
Drei Jungs sind uns auf die Spur gekommen. Sie haben mit der Holligan Kontakt aufgenommen. Zwei von ihnen befinden sich gerade in unserer Wohnung und suchen nach dem Testament.
Wo ist der dritte?
Liegt vor mir auf der Couch. Ich habe die Infos gerade aus ihm rausgekitzelt.
Schläft er?
Ja, verdammt. Was machen wir denn jetzt?
Ich fahre sofort hin und kläre das.
Ich komme mit.
In Ordnung. Wann kannst du dort sein?
30 Minuten. Aber was mache ich so lange mit diesem Jungen hier?
Spritz ihm irgendwas. Er darf auf keinen Fall vor 2 Stunden aufwachen. Um ihn kümmern wir uns später. Also bis gleich und behalte vor allem die Nerven. Ich werde unten vor unserer Wohnung im Wagen auf dich warten.
Jack.
Was denn noch?
Ich liebe dich.
Inzwischen waren Justus und Peter in die Kanzlei des Notars eingedrungen und befanden sich nun in seinem Büro.
So, hier sind die Akten. Akten. Und, Hoppa. Da, Holligan. Das ging ja schneller, als ich zu hoffen wagte. Hier haben wir es schon. Dieser Verbrecher. Zweiter, hör dir das an. Ich, Abigail Holligan, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte,
habe im Leben alle Höhen und Tiefen erlebt und spüre nun, dass langsam die Zeit naht, ans Abschiednehmen zu denken. Ich habe mir nie etwas aus meinem Vermögen gemacht. Liebe und Freundschaft hatten in meinem Leben erste Priorität. Doch zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass diese Werte den meisten Menschen nichts bedeuten. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod und bin mir sicher, dass unser kurzes Leben hier auf der Erde einer Prüfung unterliegt. Geld und Besitz machen nicht glücklich, es sei denn, man ist bereit zu teilen. Deshalb vermache ich mein gesamtes Vermögen von 20 Millionen Dollar meiner engsten Vertrauten, Dr. Clarissa Franklin, geboren am 18. Juni 1946 in Boston. Sie plant damit eine Stiftung für tumorkranke Menschen. Ich wünsche der Schirmherrin alles erdenklich Liebe und hoffe, dass sie mit ihrer aufopfernden Hilfe noch viele Menschen glücklich machen wird. In größter Hochachtung,
Abigail Holligan. Ich hatte also recht. Dr. Franklin wird nach Mrs. Holligans Tod um 20 Millionen Dollar reicher sein. Was liegt da näher, ihrem Tod ein vorzeitiges Ende zu bereiten?
Na, wir haben keine Beweise. Sicher, das Testament ist so formuliert, dass unsere Psychologin das Geld ohnehin bekommt. Auch ohne vorher die Tumorstiftung aus der Taufe zu heben.
Ich werf mal einen Blick in den Nebenraum.
Auch ein Büro. Und zwar das von Dr. Franklin. Sieh nur die Bücher über Psychologie, die hier überall rumliegen.
Ich seh mal in die Schubladen. Vielleicht. Hier liegt ein kleines Diktiergerät. Wo wird das denn eingeschaltet? Hier.
Den Satz haben wir übers Telefon gehört.
Ich war immer neidisch auf sie. Ich an ihrer Stelle würde mir gründlich überlegen, ob ich ihr auch nur einen Cent vererben würde.
Nein, nein. Das ist gut so. Die Firma wird sie in den Ruin treiben. Geschieht ihr ganz recht. Dieses Miststück.
Just, wenn ich das eben richtig verstanden habe, dann hat Dr. Franklin Metzler Holligan gegen ihre eigene Schwester aufgehetzt. Eine Sterbehilfe der ganz üblen Art.
Dr. Franklin hat Metzler selbst noch auf ihrem Sterbebett zu Hasstiraden angefeuert, damit sie unserer alten Dame eine große Auswahl der provozierendsten Äußerungen am Telefon vorspielen konnte.
Na, nicht nur am Telefon, auch in der Arztpraxis auf der Toilette. Wahrscheinlich hatte sie dort einen Lautsprecher installiert.
Das Testament und die Kassetten nehmen wir mit. Wir machen uns jetzt auf die Socken, treffen Bob in der Zentrale und informieren Inspektor Cotter.
Gut, lass uns verschwinden.
Warte mal, still! Ich glaube, es kommt jemand.
Oh nein. Ich öffne das Fenster. Vielleicht können wir dadurch fliehen.
Zu spät. Komm in Dr. Franklins Büro. Schnell. Schnell. Unter den Schreibtisch.
Wir sind zu spät gekommen. Sie sind durchs Fenster getürmt.
Verdammt, draußen ist nichts mehr zu sehen.
Wo ist das Testament?
Verdammt, das gibt es doch nicht.
Wo ist das Testament?
Es ist nicht mehr da. Was machen wir jetzt?
Oh Gott, mir kommt ein schrecklicher Verdacht. Die Tonbandaufzeichnungen.
Wo hast du sie versteckt?
Nebenan im Schreibtisch. Ach, Jack, komm mal her.
Na sieh mal an, die Mäuse sitzen also in der Falle. Ihr wolltet uns wohl austricksen.
Moment mal, Mister. Sie kenne ich doch.
Ich habe keinen Schimmer, wovon du redest.
Wir beide sind vor dem Fahrstuhl in Dr. Franklins Praxis zusammengeprallt. Sie hatten vermutlich im Lüftungsschacht der Damentoilette einen Lautsprecher installiert. Und zwar vom darüberliegenden Stockwerk aus.
Rück das Testament raus, und zwar schnell.
Ich denke nicht dran.
Gib mir das Testament!
Ich konnte und wollte es nicht glauben. Bis zum Schluss wollte ich es nicht wahrhaben. Warum mussten sie Mrs. Holligan diesen Terror antun? Sie hätten doch ohnehin alles geerbt.
In 10 Jahren oder gar in 20 Jahren?
Das war's also. Pure Gier. Sie sind wirklich das mieseste Stück, das uns hier begegnet ist.
Reiß dein Maul nicht so weit auf, sonst schiebe ich dir eine Faust rein, an der du erstickst. Und jetzt her mit dem Testament.
Zuerst möchte ich von Ihnen wissen, wie Sie es angestellt haben, Metzlers Stimme reagieren zu lassen, nachdem sich Mrs. Holligan mit dem Kartoffelmesser in den Finger geschnitten hat. Das konnten Sie unmöglich vorhersehen.
Den kleinen Unfall konnten wir nicht vorausplanen. Die Tonbandaufnahme wurde schon vor Wochen gemacht.
Es war purer Zufall.
Es war ein Zeichen, das Spielchen voranzutreiben. Gezittert hat sie, als sie den nächsten Tag in meine Praxis kam.
Und der geheimnisvolle Eindringling in Mrs. Holligans Haus waren Sie, Mr. Clearwater. Sie zerstörten das Fenster und flüchteten durch den Speiseaufzug in die Küche, von der aus Sie ungesehen zur Haustür gelangen konnten.
Wie haben Sie es angestellt, unbemerkt in Mrs. Holligans Wohnung einzudringen?
Jetzt ist Schluss mit der Talkshow. Ich zähle bis 3 und wenn du dann nicht das Testament rausrückst, hole ich es mir selbst.
Wir werden unsere Aussagen bei der Polizei machen und aus ist es mit der Erbschaft.
So, meint ihr? Dann nehmt den Rat einer erfolgreichen Psychologin an. Irren ist menschlich.
Wie meinen Sie das?
Jack, knall sie ab.
Sie sind wahnsinnig.
Das wären wir, wenn wir euch laufen ließen. Tut mir leid, aber eure Leben sind mir keine 20 Millionen Dollar wert.
Was haben Sie mit Bob gemacht?
Schnauze!
Mach schon, knall sie ab.
Just, nein!
Pistole fallen lassen.
Inspektor Cotter, wir brauchen einen Krankenwagen. Er hat auf Justus geschossen. Bob, Mrs. Holligan.
Wie geht es Justus?
Ausgezeichnet, Kollegen.
Aber Just, wie kann das angehen?
Das Diktiergerät, das ist wohl hin. Die Kugel steckt vermutlich drin. Ich habe jedenfalls keinen Kratzer abbekommen.
Oh Mann, Just, bin ich froh. Vom klassischen Western die Bibel erhalten muss, rettet unserem Chef in der Neuzeit ein moderner Minikassettenrekorder das Leben.
Oh Mann.
Tatsächlich. Das Einschussloch ist im Diktiergerät.
Du hattest also recht. Von Anfang an...
Es tut mir leid.
Das klingt wahnsinnig überzeugend.
Um es in Ihren Worten auszudrücken, Dr. Franklin, im Gefängnis bleibt Ihnen genügend Zeit, um Trauerarbeit zu leisten. Dann können Sie mal so richtig in sich gehen.
Das genügt. Abführen.
Verstanden, Inspektor. Kommen Sie.
Ach, Bob.
Ja?
Viel Glück.
Danke.
Die 3 Fragezeichen saßen am nächsten Tag bei Mrs. Holligan am gedeckten Tisch.
Also, ich unterstelle Dr. Franklin, dass sie, als sie sich vor Monaten um ihre kranke Schwester Metzler gekümmert hat, wirklich sozial engagiert war. Aber Metzlers Hass auf sie hatte Dr. Franklin zu dieser teuflischen Idee inspiriert. Sie witterte eine Chance, an viel Geld zu kommen.
Aber wozu brauchte sie denn so viel Geld?
Ja, wozu das viele Geld? Mr. Clipwater war pleite. Ja, es gibt ja nicht gerade wenig Anwälte in Los Angeles und Umgebung. Ja, und Dr. Franklin war in ihn verliebt. Dieser üblen Masche wollten sie früher an die Erbschaft herankommen, um Mr. Clearwater aus der Patsche zu helfen.
Während sie bei Dr. Franklin in Hypnose waren, stahl sie ihren Schlüssel und machte davon einen Wachsabdruck, mit dem sie einen Zweitschlüssel anfertigen ließ. Hier inszenierte sie dann weitere Vorgänge. Mr. Clearwater zerschlug die Fensterscheibe und installierte unter ihrem Telefontisch einen Lautsprecher.
Aber ihr habt den Tisch doch untersucht.
Ja, zuvor hatte Mr. Clearwater den Lautsprecher wieder entfernt. Er war ja im Haus, um das Testament zu stehlen.
Wozu nahm er das Testament überhaupt an sich?
Er wollte eine weitere Klausel hinzufügen. Im Todesfall von Dr. Franklin würde er alles erben.
Ach, soll das etwa heißen, er hatte auch vor, Dr. Franklin aus dem Weg zu schaffen?
Ja, allerdings. Geld verdirbt den Charakter. Außerdem... Der Brief von ihrem Sohn, den hat Dr. Franklin verfasst, um im Falle eines Falles einen Verdächtigen zu haben.
Wenn ich nicht rechtzeitig aufgewacht wäre, hätte der Fall ein böses Ende nehmen können.
Hat er aber nicht. Als Justus mir gegenüber am Telefon den Verdacht äußerte, dass Bob in Gefahr sein könnte, habe ich mir sofort den Mantel übergeworfen und bin in die Praxis gefahren.
Damit wäre eigentlich alles geklärt.
Allerdings. Und jetzt möchte ich endlich die Gelegenheit nutzen, euch allen von ganzem Herzen für eure Hilfe zu danken. Ich bin froh, dass ihr euch nicht habt von mir abwimmeln lassen. Die Sache mit der Salamitaktik war wirklich dumm von mir. Ihr seid spitze Jungs. Und davon sollte sich jeder eine Scheibe abschneiden.